Kunststoff nachgefragt, der SKZ-Podcast.
Wir sind der Thermomix der Kunststoffindustrie oder ein anderes Küchenhilfgerät. Ich will da jetzt nicht irgendwie Werbung machen. Und zwar nichts anderes, als wir mischen verschiedene Sachen zusammen, heizen hoch und am Schluss kommt ein tolles Rezept raus. Ich habe mir sagen lassen, das ist beim Thermomix nicht anders. Von dem her, was geben wir aber zusammen, kurz abgeholt. Wir geben zusammen eben Kunststoffe, können wir später noch tiefer eintauchen, was das für welche sind, eben Fasern, da kommt der Name her, mischen das zusammen, kompoundieren in der Fachsprache und machen daraus Granulat, das dann wieder verarbeitet werden kann.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kunststoff nachgefragt, dem SKZ-Podcast. Alex, Thema heute Fasern, Kunststoffe und die Frage, alles Bio oder was?
Freilich alles Bio. Heute starten wir nämlich mit unserem Bio-Kunststoff-Special. Da gibt es dann mal 3 Folgen und zu Beginn, wir müssen gut einsteigen, haben wir natürlich einen langjährigen Hörer zu Gast.
Du hast natürlich wie immer absolut recht und zwar ist das Christoph Habel. Er ist Business Development Manager bei der Firma Biofiber GmbH. Christoph, hallo und herzlich willkommen sowie Servus bei uns im Podcast.
Ja, grüß dich Alex, grüß dich Matthias, schön hier zu sein. Grüße auch ans zuhörende Publikum, freut mich heute live dabei zu sein.
Sehr schön, lange haben wir drauf gewartet, dich Christoph endlich bei uns in den Podcast zu bekommen und du hast lange drauf gewartet, endlich zu uns in den Podcast zu kommen.
Ja, ich fühle mich gerade wie so ein Einlaufjunge. Normal beim Fußball der Zuschauer und dann der nächste Schritt ist so der Einlaufjunge zu sein. Und ich darf heute dabei sein. Ich habe meinen großen Fanboy-Moment letztes Jahr auch in Ulm bei dir, neben dir, schaue dich mit großen Augen an und sage, wow, er ist es, wahrhaftig. Und jetzt live dabei zu sein mit euch im Podcast, fantastisch.
Schön, dich da zu haben. Christoph, bei uns, wir machen es uns leicht, du hast auch schon gelernt, ne? Wir gehen den einfachen Weg, die Gäste stellen sich bei uns kurz selber vor.
Sehr, sehr gerne, ich gebe mein Bestes. Also Christoph, bin noch näher jetzt an den 30ern als an den 40ern immer noch, das vorweg, bin gebürtiger Oberpfälzer. Also wenn der Dialekt ab und zu durchrutscht, es sei mir verziehen. Bin dann der Oberpfalz 10 Jahre fremdgegangen, war dann in euren Gefilden in Franken unterwegs, war aber in Oberfranken in Bayreuth für 10 Jahre und dort studiert und durfte dort auch im Bereich der Materialchemie promovieren und bin dann danach zum Chemiecluster Bayern gegangen, das heißt Netzwerkarbeit, viele Firmen kennenlernen, von klein bis groß, von Startup bis Global Player, von Automobil bis Verpackungsindustrie, habe dann so die geballte Wirtschaft bekommen und mich so ein bisschen orientieren können und bin jetzt seit 1,5 Jahren thematisch zurück bei der Biofiber GmbH und dort eben die Schnittstelle zwischen der internen Entwicklung, ich verstehe, was die so machen auf Materialebene und nachdem ich ein bisschen reden kann, haben sie gesagt, komm, schau dir doch auch mal die Märkte an, geh doch mal in die weite Welt und schau, wo man dieses Material anbringen kann. Und jetzt sitze ich bei euch und kann mit euch und den Zuhörenden drüber quatschen.
Sehr gut. Genauso haben wir uns das vorgestellt. Einer, der Ahnung von der Technik hat. Alex, da ist da uns schon mal wieder einen großen Schritt voraus. Und einer, der reden kann. Total sinnvoll für die Zuhörerinnen und Zuhörer für so einen Podcast, weil Bild haben wir ja keins. Dementsprechend muss es natürlich über die Stimme funktionieren.
Ja, gut, dass wir kein Bild haben.
Also Christoph, erste Frage, wir starten direkt rein und erste Frage muss ganz klar sein, wenn der Fanboy im Moment da ist, deine Lieblingsfolge bis jetzt und warum genau die? Und jetzt sag nicht, es war die Folge 0, die Eröffnungsfolge.
Nein, man schaut ja so ein bisschen nochmal durch, ich bin wirklich Fan erster Stunde und wir gehen ja jetzt schon auf die, oder ihr geht auf die 100. Folge zu, von dem her ist ja viel passiert von Spielwarenindustrie über Nachhaltigkeit, über Recycling-Thematik, also breites Feld, das auch uns bei Biofiber alles interessiert, von dem her da jetzt eine Folge rauszupicken, wäre vermessen. Ich nehme jetzt diplomatisch korrekt diese Folge hier. Ja, weil es einfach schön ist, hier zu sein und alles davor auch sehr spannend war und es wird auch spannend weitergehen. Ich hoffe, ihr habt euch für die 100. Folge dann was wirklich Spannendes ausgedacht. Wie ich euch kenne, wird uns da sicher was Schönes erwarten.
Wir geben unser Bestes, aber du weißt ja noch gar nicht, wie es wird. Vielleicht findest du die Folge hinterher, du musst dich selber hören, ne? Bedenke das.
Das ist schlimm, aber ich habe zumindest in der Hand, was ich sage.
Das stimmt. Dann sag doch gleich mal was zu Biofiber. Was macht ihr da eigentlich?
Sehr gerne. Hole ich euch ab und alle Zuhörenden. Die Nicht-Wissenschaftler oder die Nicht-Kunststoffwäldler werden jetzt abgeholt mit dem Wording: Wir sind der Thermomix der Kunststoffindustrie oder ein anderes Küchenhilfgerät. Ich will da jetzt nicht irgendwie Werbung machen. Und zwar nichts anderes als wir mischen verschiedene Sachen zusammen, heizen hoch und am Schluss kommt ein tolles Rezept raus. Ich habe mir sagen lassen, das ist beim Thermomix nicht anders. Von dem her, was geben wir aber zusammen, kurz abgeholt. Wir geben zusammen eben Kunststoffe, können wir später noch tiefer eintauchen, was das für welche sind, eben Fasern, da kommt der Name her. Mischen das zusammen, kompoundieren in der Fachsprache und machen daraus Granulat, das dann wiederverarbeitet werden kann zu eben ja, verschiedenen Endprodukten über 3D-Druck, über Spritzgießen und, und. Vielleicht ganz kurz der Ausritt, wo wir herkommen, weil ich glaube, das ist gar nicht so uninteressant. Jetzt habe ich gesagt, was wir machen. Wir kommen eben aus der Welt des Spritzgießens eigentlich. Also wir sind eine Ausgründung von der LWB Steindl, ist ein bayerischer Maschinenbauer, auch weltweit aktiv und seit längerer Zeit ist mittlerweile schon ein Joint Venture, zusätzlich die Anvis Plastics, das heißt eine französische Firma. Deswegen haben wir auch verschiedene Standorte. Einerseits der Fokus hier in Niederbayern, in Landshut und Straubing auf die Entwicklung, wirklich maßgeschneiderte Entwicklung mit dem Kunden und dann eben die Skalierung gemeinsam mit den Kunden zu machen. Und da geht es dann nach Frankreich, Epinal in den Vogesen, sehr zu empfehlen, schöne Ecke, um dort dann eben wirklich im großindustriellen Maßstab in der Infrastruktur produzieren zu können und zur Marktreife zu gehen.
Also so bei den Küchengeräten, als wir waren, dachte ich noch, oh, toller Startup-Spirit, aber ich habe jetzt mitgenommen, ihr könnt die Produktion auch ordentlich skalieren über Joint Venture.
Richtig, das ist der schöne Charme, den wir haben. Startup-Spirit definitiv am Start. Ich erinnere mich an die ein oder andere Messe daheim, alle Poloshirts gebügelt, aufgehängt, es war fantastisch. Also das ist gelebte Spirit, wie ich ihn von Startups kenne. Und natürlich auch die Agilität, dadurch, dass wir die verschiedenen Einheiten haben bei uns, wo man einen Fokus setzen darf, können wir relativ flexibel und schnell reagieren, auch neue Herausforderungen angehen. Aber das Schöne, wir können nicht nur die Geschichte erzählen, das ist irgendwann Step by Step vergrößerbar, erweiterbar, sondern wir können im eigenen Haus auf die ganze Gruppe reingehen. Das heißt, die Steinl-Gruppe besteht zum Beispiel aus dem Thema Automation, aus dem Thema wirklich Maschinenbau, aus dem Thema Klebetechnik, aber eben auch die eigene Möglichkeit, bei uns zu skalieren und groß zu produzieren. Das macht das Ganze zu einem runden Bild, weil jede Schnittstelle ist halt trotzdem, so gern man Partner hat, verschiedene. Jede Schnittstelle, wo ich mit den Informationen von A zu B gehe, ist die Gefahr eines Wissensverlusts da. Und ich glaube, das können wir in der Gruppe wirklich schön auffangen.
Jetzt geht es uns ja heute ganz speziell um das ganze Thema Biofasern, Biokunststoffe. Ihr habt so schön den Namen Biofiber. Also da fußt die Frage ja direkt, lösen nachwachsende Kunststoffe jetzt alle unsere Probleme im Bereich Kunststoff?
Das wäre absolut vermessen, das zu behaupten. Also wir sind auch sehr ehrlich in der Kommunikation nach außen. Ich glaube, es bringt niemandem was, gerade in diesem wichtigen Themenfeld. Wichtig ist da, uns selber auch als Puzzle zu sehen. Ich nenne, wenn ich Vorträge halte, gerne dieses Nachhaltigkeitspuzzle und kann man sich auch bildlich schön vorstellen. Und da sind Biokunststoffe, die Nutzung von Naturfasern, rezyklierte Kunststoffe, aber auch die verschiedenen End-of-Life-Lösungen, Recycling, mechanisches Recycling, Advanced Recycling, alles zu nehmen als einzelne Puzzleteile. Und ich glaube, wir können in manchen Bereichen mit unseren Compounds und unserem Wissen sicher gute Alternativen sein zu State-of-the-Art-Lösungen, aber wir dürfen uns, glaube ich, nicht so vermessen zeigen, zu sagen, das ist die eine Lösung und die muss jeder nehmen. Da gilt es zu sagen, was ist das Ziel des Kunden? Geht es um das Thema CO2-Reduktion? Geht es um das Thema biologische Abbaubarkeit oder andere Abbaubarkeiten? Das heißt, wirklich Highlights zu setzen, die Optik reinzubringen. Also je nachdem, was man erreichen will, gibt es verschiedene Lösungsansätze und ich glaube, einer davon ist definitiv Biofiber-Compound, Biofiber-Wissen mit an Bord zu nehmen.
Also du hast jetzt gesagt, ihr kommt ursprünglich vom Spritzguss, haben dann die Compounds, gibt es da irgendwelche Einschränkungen hinsichtlich der Verarbeitung oder der Verfahren, für die es geeignet sind?
War immer Ziel und ist auch das Ziel Biofibers, das eben nicht so speziell zu gestalten, weil eins ist klar, wir wollen mit dem Material überzeugen. Ich glaube, es wird umso schwerer, die Barriere des Einstiegs des Materials in die Wirtschaft wird umso schwerer, wenn dann noch ein Rattenschwanz an Investments dranhängt. Also war das Ziel und ist es Ziel, immer auf gängigen Anlagentypen zu laufen, nicht viel an der Verarbeitung zu ändern. Ich meine, klar ist, kurze Anekdote dazu, klar ist auch, die Temperatur spielt eine Rolle. Gerade gehen wir auf Spritzgießen, ich heize hoch. Ich meine, der ein oder andere Anruf kommt natürlich und trotz Datenblatt kommt dann, hier stinkt's. Das hat Gründe. jeder, der schon mal mit Holz arbeitet oder es mal erhitzt, weiß, dass es dann halt mal riechen kann. Da stehen wir aber zur Seite, um da einfach und auch die Datenblätter gestalten wir, sodass wir sagen, wo sind wir das optimale Verarbeitungsfenster. Aber am Grundsetup versuchen wir eben so zu adjustieren, dass man mit Spritzgießen, 3D-Drucken und den gängigen Methoden wirklich arbeiten kann. Und wenn da Schwierigkeiten auftreten, dann sind wir da immer gleich beim Bemustern auch gerne dabei, weil wir wollen nicht vorab schon die Tür schließen, bloß weil ein erster Versuch jetzt nicht zwingend positiv war oder nicht perfekt laufen ist, weil man vielleicht das ein oder andere Rädchen falsch gedreht hat.
Ich stelle mir gerade so ganz schön die Situation vor, wenn bei Christoph Habel einer anruft und sagt, Herr Habel, bei uns in der Produktion stinkt's. Ja, das kann diverse Gründe haben in Ihrer Produktion. Ich sage mal so, an unserem Material liegt es nicht.
Also wäre eine Antwort, den Kunden verlieren wir wahrscheinlich relativ schnell. Aber ich merke mir, Matthias Ruf nicht ins Vertriebsteam Biofiber aufnehmen.
Ja, die erste Gegenfrage ist, ist es Anfang der Schicht oder Ende der Schicht?
Good one, richtig. Also wie gesagt, da sind natürlich die Rückmeldungen, neues Material, eine neue Klasse, immer auch unbedarft, unterschiedlicher Wissensstand. Viele haben damit schon was probiert, haben Vorkenntnisse oder manche starten wirklich bei Null und wollen sich da auch mal reintasten. Da gilt es halt auch an uns, das ist auch unsere Aufgabe, da aufklären unterwegs zu sein, ein bisschen auch lehrertechnisch. Ich meine, ich habe parallel mal Lehramt studiert, also ein bisschen Pädagogikkurse hatte ich. Also da gilt es halt einfach aufzuklären. Oder auch, wenn man sagt, der Kunde ist komplett offen, auch von Null auf zu denken, ist man an diese Methode gebunden, an diesen Prozess, oder ist man da wirklich komplett bereit, komplett neue Setup zu finden? Das gilt sehr spezifisch anzugehen.
Kleiner Nebeneinwurf sei hierbei von meiner Seite erlaubt, Christoph, ich bin froh, dass wir dich in der Kunststoffbranche haben und nicht irgendwo ins Lehramt verloren haben. Nur so by the way. Christoph, du beschäftigst dich auch mit Regulatorien und ich glaube, das ist bei euch mit dem Thema Nachhaltigkeit, mit dem Thema Biokunststoff ein enorm, enorm wichtiges Thema. Was tut sich da gerade? Was passiert in dem Thema Regulatorien?
Wahnsinnig viel unterwegs im Umlauf. Ich beschäftige mich damit natürlich. Wir haben die verschiedenen Branchen von Automobil, Verpackung, Spielwarenindustrie. Das heißt, wir müssen natürlich auch da soweit möglich up to date sein. Was passiert da? Wo ist da die Driving Force? Ist es eine intrinsische Motivation oder sind die Leute extrinsisch motiviert zu handeln, ja, also irgendwelche Regulatorik, die reinspielt. Ich werfe mal ein paar Schlagwörter rein, um zu zeigen, was da für ein Blumenstrauß ist. Vieles gründet natürlich oder das meiste im European Green Deal. Dann wurden so ein Maßnahmenkatalog Fit for 55. PFAS ist ein Riesenthema gerade, da dagegen vorzugehen. Mikroplastik, die neue Packaging Waste Regulation, also Kunststoffsteuer. Ich werfe jetzt wirklich mal nur die Buzzwords rum, um das klar zu machen. Es ist unfassbar und es kommt mein Punkt, undurchsichtig. Unterschiedlichste Stände in den Prozessen. Also wir reden ja davon, dass das nicht irgendwie heute auf morgen beschlossen wird. Das geht dann durch x Kommissionen, durch x Hände. Und ich glaube, das ist so ein bisschen mein Wunsch jetzt in dem Bereich, das so einfach wie möglich zu stricken, umsetzbar wie möglich zu stricken, weil ich glaube, es kann sich nicht jede Firma leisten, eine eigene Abteilung zu haben, eine große, die sich da wirklich nur damit beschäftigt. In vielen kleinen Mittelständlern wird es sein, dass das eine Person mit betreuen darf, die auch andere Sachen zu tun hat. Also das wäre so meine Hoffnung, dass man es so auch im administrativen Aufwand hinterher ein bisschen reguliert, dass man da nicht irgendwie Firmenansätze irgendwie sterben lässt, nur weil man das sehr komplex gestaltet. Also vielleicht unzufriedenstellende Antwort für euch, da jetzt nicht gezielt reinzugehen. Es ist sehr viel unterwegs. Es wird in manchen Bereichen sehr, sehr konkret allgemein. Es wird da sehr viel diskutiert. Aber wirklich zu sagen, in dem Bereich existiert genau das und das ist das Datum, wenn es veröffentlicht wird. Da so tief bin ich auch nicht drinnen, um ganz ehrlich zu sein. Dafür gibt es auch die Experten, Expertinnen. Ich weiß auch, dass ihr bei im SKZ in einem Bereich habt, der sich auch um Nachhaltigkeit kümmert. Keep me wrong if not. Aber ich glaube, auch da sind Anlaufstellen, um sich einmal vorzutasten, gerade als Firma, die nicht selber das Know-how hat, sich da an solchen Stellen mal ein bisschen zu bedienen und sich langsam reinzutasten in dieses doch sehr nebulöse Feld der Regulatorik.
Wir könnten also mal so ein bisschen das kurz und knapp zusammenfassen. Regulatorik und Gesetzeslage, hui, Ausarbeitung und Wirrwarr, pfui. Ergo, es ist gut, dass es Regulatorien gibt, aber es bräuchte sie halt einfach auf einer Basis, auf einer Ebene, um es vernünftig umzusetzen.
Absolut. Also ich will da auch niemanden zu nahe treten. Ich meine, jeder macht seinen Job und Regulatorik ist wichtig. Ich war auf einer Veranstaltung, da hat einer der Vortragenden schön zusammengefasst, es muss zumindest mal das gemeinsame Spielfeld klar sein. Und mein Problem ist, dass in manchen Bereichen noch nicht mal klar ist, welche Sportart gespielt wird. Also wir sind so, manchmal schon sehr weit, manchmal sieht man schon die Auslinie oder Ähnliches. Und bei manchen sehe ich es noch sehr nebulös und sehr undurchsichtig. Also da gilt es sicher noch zu tun, da ist man auch aktiv dran. Ich weiß, dass da sehr viele Leute und Verbände auch sehr stark involviert sind und sehr stark mitdiskutieren und es voranbringen. Also Chapeau, einfach weiter voran, so immer mit dem Blick, aber auch, es muss auch dann für den ganz normalen Mittelständler und Kleinunternehmen umsetzbar sein. Das ist mir einfach wichtig mitzugeben, dass man das nicht aus dem Auge verliert.
Richtig, das ist ein guter Ansatz und du hast natürlich recht. Wir haben eine Abteilung, die sich da intensiv mit beschäftigt, die ich auch in den Shownotes nochmal verlinke. Aber jetzt nochmal zurück zu euren Compounds. Was für uns immer interessant ist, hast du mal ein, zwei Anwendungsbeispiele, wo euer Produkt im Einsatz ist?
Absolut. Das wollen wir ja auch. Das ist ja das, wovon wir auch leben, das sichtbar zu machen. Ich meine, es wurde sicher schon viel für die Schublade entwickelt. Es gibt, da kann ich noch ein, zwei Sachen anbringen. Nachgang erstmal die Anwendungsbeispiele. Beispielsweise Schuhspanner, Schreibwarenartikel oder das Thema irgendwie Möbelindustrie. Also es ist unfassbar schön, da kommt natürlich die Optik und Haptik raus, zu sagen, das sieht man dem Ding auch an, dass es nachhaltig ist. Also da braucht man natürlich solche Showcases, wo man auch sagt, wo die Leute vielleicht auch bereit sind, den ein oder anderen Cent und Euro mehr zu zahlen, weil man natürlich ein Gesamtkonzept verkauft. Also dann, wo ich sage, okay, da verkaufe ich ein Design mit und habe das Material. Das sind die Themen, wo einfach Sichtbarkeit ist, diese Optik-Haptik reinspielt. Das ist vielleicht auch für den Endverbraucher ganz schön zu sehen. Aber wir haben natürlich noch ganz spezielle Anwendungsfälle, die erstmal nicht sichtbar sind und vielleicht nicht so klar auftrumpfen, die aber wahnsinnig viel Einsparpotenzial haben.
Aus dem Vorgespräch ist mir etwas in Erinnerung, das mit handwerklicher Arbeit zu tun hat, das die meisten Leute bei sich in Haus und am Haus und im Hof verlegt haben. Alex hat schon betroffen, mich betrifft es aktuell, da bei mir die Ware im Moment noch in der Scheune steht, da wir aktuell ja zum Zeitpunkt der Aufnahme, 23.01., gerade eben den letzten Schnee hinter uns gebracht haben und ich dementsprechend diese Dinge noch nicht verlegen konnte. Christoph, um was geht's da genau?
Ah, fantastisch. Es geht, also ich selber habe auch noch nicht gebaut, aber wenn man mithilft auf einer Baustelle, dann sieht man da, wenn man Pflastersteine verwendet, sieht man oftmals kleine linsenförmige Granulate. Und es ist nicht aus Jux und Tollerei dabei, das hat seinen Verstand und seinen Sinn dahinter. Das sind Streugranulate, die verschiedenen Zwecke haben. Das ist einerseits als Abstandhalter zwischen den beim Lagern zwischen den einzelnen Steinen, dass da einfach auch die Luft zirkulieren kann, um eben sogenannte Ausblüheffekte zu vermeiden. Ausblüheffekt heißt nichts anderes als, ich habe am Schluss weiße Flecken auf meinem Pflasterstein, weil eben sich mein Salz ablagert an der Oberfläche. Das zweite ist so ein bisschen diese Linsenform, ist übrigens auch eine ganz klare definierte Dimension zu der anderen Dimension. Also höchst spannend. Also man kann Pflasterstein Granulat so spannend erzählen. verschiedene Dimensionen und eben da eben als Anti-Rutschschutz einfach mitwirkt aufgrund dieser Form. Und der dritte Aspekt ist natürlich auch der Gratschutz für irgendwelche veredelten Betonwaren, da man sagt irgendwie, dass sie nicht aufeinander liegen und direkt aneinander reiben. Das ist mal der Sinn und Zweck des Ganzen. Das sollte im Regelfall, und das gilt auch für unsere EcoSpacer-Lösung, zusammengekehrt werden. So. Das ist der Punkt, das ist ein sehr großvolumiges Thema. Also wir reden von wirklich extrem vielen Tonnen, die da im Jahr unterwegs sind. Die sind nicht unfassbar, der Anwendungscase ist nicht super sexy, überhaupt nicht. Ich meine, da gibt es, ich verkaufe die schöne glänzende Verpackung, die ist nachhaltig. Aber das ist das Schöne, wir gehen auch in Nischen rein, in Ecken rein, die nicht sexy sind, aber doch so viel Einsparpotenzial haben. Und das, um das geht es doch. Wir wollen noch irgendwas einsparen. In dem Fall auch das Thema CO2-Reduktion. Gehen wir mit nachwachsenden Rohstoffen rein? Reduzieren wir den CO2-Fußabdruck des ganzen Themas im Vergleich zu klassischen Polyolefinen, die normal verwendet werden? Also nur mal zu zeigen, ein Thema, das man vielleicht nicht am ersten Blick am Schirm hat, um da was zu machen. Wir sind da reingegangen, war ein Entwicklungsprojekt, ein langjähriges, ich glaube 1,5 Jahre war das in der Vergangenheit und ist mittlerweile seit 5 Jahren, 6 Jahren jetzt schon am Markt unterwegs und wirklich ein spannendes Thema, das man immer gerne erzählen kann, weil so sexy kann doch auch die Betonbranche sein.
Und da hat sich für mich im Vorgespräch tatsächlich der Kreis geschlossen, weil ohne Witz, der Christoph hat im Vorgespräch das Beispiel gebracht zu einem Zeitpunkt, wo bei mir noch 2 Paletten im Hof standen und ich gerade am Pflastern war und mich gefragt habe, was ist denn das für ein Zeug? Ich bin so auf Kratzschutz gekommen, aber dass es von euch ist, wusste ich erst hinterher.
Genau, und das ist das Schöne, was auch aus Entwicklungen passieren kann. Wir haben ja diese wirklich Geschäftseinheit mit entwickeln, maßgeschneidert entwickeln. Wir leben in einer sehr maßgeschneiderten Welt. Aber dann zu sagen, ich kann das skalieren, ich kann das großvolumig umsetzen, das ist das Schöne. Und deswegen noch aus dem Nähkästchen vielleicht kurz 2 weitere Beispiele, wo wir auch hindenken, weil ich finde es einfach jetzt auch wichtig, in so einer kleinen Runde mit euch und den Zuhörern zu überlegen, wo kann man denn oder wo müssen wir hindenken, um nachhaltig zu wirtschaften auch. Was für Reststoffe fallen an, die können wir verwenden. Ne? Da ist zum Beispiel einmal, wir nehmen zum Beispiel Moorgras. Moore, die Moore sind eigentlich die natürlichsten Klimaspeicher oder die größten Kohlenstoffspeicher und die haben damit ein guter Klimamaßnahmengeber, den man haben kann. Und daraus nutzen wir eben die Paludikulturen und können aus den Gräsern, die dort sind, aus den Fasern wieder in Komposite einbetten, in die Matrix einbetten und daraus wieder zum Beispiel langlebige Bauteile bauen. Also einmal in diese Richtung zu denken. Und das Zweite ist, in der Papierindustrie fallen auch sehr, sehr viele Fasern an, die zu nutzen, die Reststoffe aus der Papierindustrie. Spannendes Projekt aufgebaut, wo wir jetzt wirklich im Bereich sind, Pilotierung schon, zu sagen, okay, ich kann das Ganze nutzen, kann Füllstoffe von über 50% nehmen mit den Papierfasern und kann daraus wieder mit Spritzgießen neue Dimensionen erreichen. Nur mal offen genug zu sein, dass man in die verschiedenen Wertschöpfungsketten reinschaut, wo fällt was an, was kann ich sinnvoll aufbereiten.
Was mir total gut bei euch gefällt, Christoph, und jetzt nicht nur, weil wir uns da schon öfter drüber unterhalten haben, sondern auch ganz generell so von der Unternehmensseite her, ist, ihr habt dieses Out-of-the-Box-Denken. Das finde ich eine extrem coole Geschichte, weil ich glaube tatsächlich, das braucht es einfach am Ende des Tages auch, wenn man sich mit dem ganzen Thema Biokunststoffe beschäftigen will und schauen will, wo sind meine Alternativen vielleicht für mein jetzt eingesetztes Produkt, wo könnte die Alternative herkommen? Du hast es eben schon erwähnt, welche Füllstoffe, welche Additive könnten naturbasiert sein? Und da braucht man einen Partner wie euch beispielsweise, der dann auch entsprechend solche Denkanstöße geben kann. Deswegen mal so ein Gedanke und wir versetzen uns einfach mal rein. Gehen wir mal davon aus, Alex und ich sind Geschäftspartner, haben ein Unternehmen zusammen und wir wären jetzt Kunde bei euch oder möchten ganz gern mal mit unseren Ideen, Gedanken zu euch ins Unternehmen kommen, weil wir vielleicht ein gemeinsames Projekt anstreben. Was ist euer Geschäftsmodell? Wie läuft das Ganze ab? Wo holt ihr uns ab? Wohin nehmt ihr uns mit?
Perfekt. Erster Schritt, du rufst an unter 0179. Nein, können wir dann verlinken gerne. Kommst du bei uns raus? Und dann geht es erstmal einfach abzuholen, wo steht ihr, wo wollt ihr hin? Was ist die Idee? Gibt es schon eine Idee, wo ihr hin wollt? Oftmals ist der erste Schritt, wir wollen nachhaltiger werden. Oder es ist schon viel konkreter. Wir haben dieses Thema, wir wollen so viel CO2 einsparen, weil es in der Strategie steht. Deswegen haben wir wirklich so ein Arbeitspaketaufbau, wie wir zusammenarbeiten. Das kann gehen von Schritt 1, Grundlagenanalyse, Beratung. Nennen wir es auf Neudeutsch Sustainability Consulting. Einfach zu sagen, wo steht man, gemeinsam abholen. Dann das Thema, okay, was sind für Schritte nötig hinzukommen? Was ist denn überhaupt die nachhaltigste Lösung? Wenn zu mir jemand kommt und sagt, er möchte einen in der Natur abbaubaren Stift, dann hinterfrage ich zumindest aktiv, warum? Weil ist das wirklich die nachhaltigste Lösung in diesem Anwendungsfall? Würdet ihr mir sagen, ich habe eine Anwendung direkt in der Forstwirtschaft, die am Waldboden landet? Das Thema hat man auch schon. Sage ich, jetzt macht es Sinn, dass das Thema vor Ort abbaubar ist. Also es geht einfach auch darum, willst du nur schöne Story erzählen, hast du mal das Wort Bioabbaubar irgendwo gelesen und findest das jetzt spannend? Ich möchte es gar nicht ins Lächerliche ziehen, aber einfach da schon frühzeitig zu sagen, vielleicht ist deine Lösung nicht die abbaubare Lösung. Deine Lösung muss recyclingfähig sein, weil es gibt einen bestehenden Recyclingstrom. Oder. Und das gilt es gemeinsam abzuholen. Dann Maßnahmenkatalog, auch da wieder, gehen wir in ein Entwicklungsprojekt rein. Das machen wir eben sehr gerne, weil die wenigsten sind dann sofort nach dem Gespräch überzeugt und sagen, Biofiber, ihr habt ja auch ein Standardproduktportfolio, ich möchte genau das haben. Dafür leben wir, leider würde ich fast behaupten, in einer sehr zu maßgeschneiderten Welt. Wir sind da sehr verwöhnt, wir haben eine Eigenschaftsprofile im Kopf, die wir unbedingt erreichen wollen, ohne vielleicht zu hinterfragen, ob die überhaupt nötig sind. Und dann zu sagen, okay, wo wollen wir hin, welche Arbeitspakete setzen wir auf, um einfach auch Vertrauen aufzubauen. Weil ich glaube, ein ganz wichtiger Aspekt ist, Vertrauen für eine neue Materialklasse aufzubauen und auch an die Hand zu geben während des Prozesses, was kann das Material mehr? Warum hat es denn einen Mehrwert? Wie kann ich das dann auch an meine Kunden weitergeben? Und deswegen klassisches Entwicklungsprojekt, verschiedene Arbeitspakete, auch mal kleinvolumiger, auch da wieder, um es den Leuten leichter zu machen, die beim Barriereeintritt einfach zu reduzieren, sagen, schau her, das ist auch mit kleinen Häppchen machbar, das Ganze dann gemeinsam zu skalieren, gemeinsam mit unseren Partnern, gemeinsam in der Gruppe und dann wirklich bis zur Marktreife zu begleiten. Das wäre jetzt mal so ein Step-by-Step-Schritt, wo es eben von der einen Hand bei Biofiber zur nächsten geht, um euch da auch als Firma, ich stelle mir gerade die Firma von euch zwei vor, ich muss kurz schmunzeln, weil ich glaube, das kann fliegen. und das wäre einfach so der Schritt-by-Schritt-Ansatz, den wir verfolgen, um eben, ich nochmal abzurunden, wichtigste ist Vertrauen aufbauen für eine neue Materialklasse, auch gemeinsam den Weg beschreiten, um einfach zu zeigen, das hat Sinn und Verstand, diese einzelnen Schritte zu gehen.
Das heißt, wenn wir zwar auf dich zukommen und sagen, wir möchten einen Forstwirtschaftshelm, der bioabbaubar ist und zwar unter normalen Außenbedingungen, würdest du uns auch ehrlich sagen, denk nochmal von vorne drüber nach.
Ich würde extrem stark hinterfragen, wie oft eure Hilfsarbeiterinnen und Hilfsarbeiter am Waldboden landen. Dann würde ich eure Arbeitsbedingungen massiv hinterfragen. Und dann würde ich euch sagen, überlegt nochmal, ob das der sinnvollste, nachhaltigste Ansatz ist und was wäre dann dein Mehrwert, deinem Kunden zu erzählen, dieser Helm ist abbaubar am Waldboden. Das würden wir gemeinsam durchkauen und gemeinsam wahrscheinlich feststellen, es gibt andere Lösungsansätze und die wir immer gemeinsam verfolgen.
Okay, also dann würden wir den Helm auf sinnvolle Art und Weise nachhaltiger machen.
Das könnte man gemeinsam angehen und auch da wieder bei Biofiber, wir pochen nicht darauf, dass unsere Lösungen, die wir uns überlegen, dass nur das immer das Gelbe vom Ei ist. Auch da sagen wir, wir holen uns die externen Partner dazu, wo wir sagen, aus der Erfahrung, uns gibt es ja auch schon seit 12, 13 Jahren, also für die Biokunststoffwelt, kein Kleinkind mehr. Also wenn man sieht, was die letzten Jahre passiert, sind wir doch schon fortgeschrittenes Alter. Also wir sind, glaube ich, ganz gut aufgestellt, da einfach die passenden Partner dazu zu ziehen, um aus dem Projekt eine runde Sache zu machen.
Aber dann noch die Frage, gerade nachdem ihr ja das Ganze auch gut skalieren könnt. Wir hatten jetzt relativ einfache Anwendungen wie ein Stift, aber ihr wagt euch auch an recht komplexe Umsetzungen ran. Ne? Also Beispiel, wir machen jetzt einen Automotive-Teil und unser OEM sagt, Freunde, das Teil, das ihr liefert, muss einfach nachhaltiger werden.
Absolut. Automotive, spannend, ist ja immer ein toller Aufhänger. Oh, ich bin im Automotive-Bereich unterwegs. Das ist immer so ein Glamour-Thema auch. Ja, richtig, aber ganz andere Entwicklungszyklen. Also ich glaube, ich bin jetzt kein Automobilexperte und jeder, der zuhört und ich was Falsches sage, bitte auch da melden, mir auf die Finger klopfen. Wir lernen ja auch gern dazu, aber mir wäre nicht bekannt, dass Entwicklungszyklen im Automotive unter 5 bis 10 Jahren dauern. Also bis sowas ein neues Material Fuß fassen kann, dauert es halt. Und da geht es auch wieder drum, wo ist denn der Pain? Extrem klare Anforderungen, weil eins ist auch klar, bei manchen Anwendungen ist normal, die Sicherheit im Vordergrund, die Funktion im absoluten Vordergrund, ist die erfüllbar mit dem Material oder reden wir eher von Innenraum und so weiter, auch wieder Optik, Haptik und Co. Dann Thema ganz groß, spannend, Geruchsemissionen im Innenraum. Riesenthema. Kann ich die erfüllen? Habe ich Störgeruch und. Also ja, Automotive höchst spannend. Sind wir auch mit drinnen? Schauen wir definitiv mit rein, aber immer mit dem Bewusstsein, auch da wieder, wo steht man, wo will man hin und auch da wieder hat man einen Partner an der Seite, einen OEM an der Seite, der mit einem diesen Weg gehen will, weil er das Potenzial sieht, weil er sagt, hey, ich habe meine Regulatorik, die kann ich nicht ausankern, aber ich möchte in meinem Möglichkeitsfeld vorangehen. Und wenn man mal in die Strategien reinschaut, ich meine, klassisches Business Development gearbeitet ist ja, schau mal an, was die Leute so machen oder für Ziele haben. Schaut man in die Strategien rein oder auch in die Verbände im Automotive, ist natürlich großes Thema recycelte Materialien, Recycling und Automotive-Bereich, aber auch Kunststoff sehr, sehr groß. Eben 12,5% eines Autos sind Kunststoff. Auch da gerne Rückmeldung, wenn falsch. aber da sieht man halt enorme Mengen eigentlich. Und dazu sagen, ist es eher biobasierte strategische Ansatz? Ist es Recycling? Ist es eine Kombination daraus, wo es auch hinlaufen wird? Welche End-of-Life-Lösung sieht man als sinnvollste? Also wie ihr seht, ich wiederhole mich zum Teil, das abzuklopfen, wo will man hin, mit welchen Herausforderungen. Und da ist aber auch Automotive kein Bereich, wo wir zurückschrecken würden und sagen, oh Gott, lassen wir die Finger weg, weil zu komplex. Definitiv nein.
Für mich absolut einleuchtend und vor allem, dass der Ansatz auch dabei da ist, zu sagen, wir klopfen erstmal gewisse Stichpunkte ab, weil die einfach vielleicht in 90% der Fällen sind es immer wieder die gleichen gedanklichen Stränge, die der potenzielle Kunde oder Interessent entsprechend nicht bedenkt oder bedenkt, aber vielleicht mit einem falschen Ansatz, ähnlich wie Alex gerade eben schon den abbaubaren Helm entsprechend angesprochen habe. Alex und ich sind ja so die klassischen Parkbank aus recycelten Kunststoffenproduzenten. Also auch da wäre es entsprechend schlecht, wenn wir die bioabbaubar hätten und sich einer draufsetzt und dann mit dem Allerwertesten durchrutscht durch die Bank. Problematisch in der Situation. Fassen wir es mal kurz und knapp so zusammen. Deswegen Ansatz absolut nachvollziehbar, finde ich sehr, sehr gut.
Und vor allem, um da noch kurz zu ergänzen, oftmals gilt es einfach auch darum, die richtigen Fragen zu stellen. Auch die Aufgabe haben ja wir. Also das mag dem Gegenüber, euch jetzt als Firma, mag das alles klar sein. Aber wir müssen da ja gemeinsam mal eine Grundlage, ein Lastenheft erarbeiten. Was ist wirklich relevant? Die Fragen zu stellen, reinzubohren, zu hinterfragen, um euch auch diese Infos aus der Nase zu ziehen. Weil nur weil für euch vielleicht was klar ist, heißt ja nicht, dass ihr das auch irgendwie darstellen könnt oder in dem Moment dran denkt. Also gerade dieser erste Schritt, diese gemeinsame Basis finden, dieses Lastenheft, Must-Haves und Nice-Haves zu erarbeiten, ich glaube, das ist mitunter der entscheidendste Schritt, um wirklich einen nachhaltigen Wandel materialseitig hinzubekommen.
So, dann aber jetzt die alles entscheidende Frage. Biokunststoffe, megamäßig, können wir gebrauchen, können in vielen Anwendungen wirklich der Ersatz, das Ersatzmaterial sein. Warum, Christoph, sind Biokunststoffe dann nicht schon viel breiter im Einsatz? Und bitte nicht die Standardantwort von, weil es teurer ist.
Ich stehe jeden Morgen auf und stelle mir genau diese Frage. Nein, natürlich ein Punkt, du hast ihn angesprochen und ich wiederhole ihn nicht, weil ich habe das Verbot von dir bekommen. Der Reis ist natürlich ein Thema. Nein, ganz klar, die haben wir davor schon angesprochen, auch diese Leitlinien, wo geht die Reise hin? Ich meine, klar ist schon, wenn ich wenig Planbarkeit habe, wenn ich nicht weiß, wo in meinem Feld die Regulatorik hingeht, wo die Reise hingeht, gehe ich immer, wenn ich unsicher bin, das ist doch bei jedem persönlich auch so, wenn ich unsicher bin, gehe ich aufs Altbewährte, weil da weiß ich, wie es geht, ich weiß, dass ich damit arbeiten kann, ich weiß, dass ich damit überleben kann als Firma, das ist ja eigentlich ganz normal ökonomisch sinnvoll und auch richtig. Das ist der eine Punkt, also da einfach die klaren Leitfäden, wo geht die Reise hin. Vielleicht auch, ich bin kein großer Fan von Verboten, überhaupt nicht, aber einfach klare Richtlinien. Auch mal vielleicht dieses, hey, ich bezuschusse sinnvollere, nachhaltige Lösungen. Nicht unbedingt nur, ich hau dem auf die Finger, der was anderes macht und ich hau dem auf die Finger, der irgendwie was State of the Art macht, sondern ich fördere die Motivation, ich nenne es immer, wie gesagt, da vorher auch schon extrinsische Motivation. Ich befeuere ein Thema, wenn jemand wirklich aktiv der First Mover sein will. Weil es ist auch klar, wärst du der First Mover, wenn das Zeug trotzdem, ich greife es nochmal auf, willst du der Erste sein, der dann erstmal drauf zahlt ein paar Jahre und dann die anderen ziehen nach ein paar Jahren erst nach, wenn sie müssen. Den Vorsprung an monetärem Gewinn, den holst du halt, oder Verlust in dem Fall, holst du ja auch wahrscheinlich nicht mehr so rein. Also klar, du kannst immer schöne Story erzählen, du kannst eine Green Line machen. Das ist halt die ersten Schritte, die du irgendwie reingehst in das Thema. Ich mach mal eine Green Line in dem Thema, um dafür, hey, schau, ich bin da aktiv. Also die meisten sind ja aktiv in dem Thema. Die haben Entwicklungsprojekte. Ich glaube, da können wir uns auch nicht beschweren in dem Bereich, zu sagen, Leute wollen das, wollen sich informieren, die wollen entwickeln, die wollen was machen. Landet halt oftmals erstmal in der Schublade, bis es gebraucht wird oder gemacht werden muss. Und da muss ich schon sagen, ist, glaube ich, auch ein Problem, dass man, ist vielleicht eine Mentalität, die wir in unseren Gefilden verstärkt haben, so ein bisschen die eierlegende Wollmilchsau immer möchte. Also diese allumfassende Lösung, die jetzt alles, alle meine Sorgen und Ängste erfüllt. Ganz realistisch, das ist so eine Erwartungshaltung, die wird seltenst erfüllt werden können. Vielleicht muss man sich da anderen lockeren Methoden, wo irgendwie eine Idee erstmal gehypt wird. Probleme kommen doch früh genug. Aber wenn ich an Schritt 1 des ganzen Themas schon irgendwie blocke und sage, oh, von meinen 10 Punkten auf der Liste ist der letzte, ist aber halb nicht komplett erfüllt. Ich formuliere es mal sehr überspitzt. Das machen wir lieber nicht, weil, sondern zu sagen, hey, mega Idee, lass uns da reindenken, lass uns das Thema pushen und wenn eine Challenge kommt, lass uns die dann gemeinsam angehen. Aber oftmals habe ich das Gefühl, dass du dieses innere Hindernis, diese innere Überwindung, dass die einfach noch nicht so ausgeprägt ist, diesen Schritt zu gehen, was zum Teil an wirklich überspitzten Erwartungshaltungen ist und auch fossilbasierte Kunststoffe haben sich doch erst weiterentwickelt und sind dann skaliert worden. Auch das hat doch mal irgendwann begonnen. Warum nicht auch neuen Materialklassen, sei es Biofibermaterial oder andere Materialien, auch über Kunststoffbereich hinaus, gehen wir doch dem Ganzen bitte mal realistische Chancen und wehren es nicht viel zu früh ab, weil zu teuer, weil das. Das muss man schon sagen, ihr merkt, ich werde da ein bisschen catchy emotional, weil mich das tatsächlich auch in allen anderen Bereichen ein bisschen aufregt, würde ich schon fast sagen, weil da stehen wir uns, glaube ich, selber viel zu stark im Weg. Und das darf eigentlich nicht sein. Wir sind immer zu verkopft, schadet nicht, sich einen Plan zu machen, aber es schadet nicht ab und zu mal auch ein bisschen Emotionen reinzubringen in das Thema.
Ja, da hat er recht, ne? Weil auch das Altbewährte war irgendwann mal neu. Also warum nicht an dem Punkt wieder anfangen? Und Christoph, ich muss sagen, ich bin auch froh, dass du in der Kunststoffindustrie gelandet bist, aber Lehrer hättest du auch gekönnt. Die Begeisterung kam schon so rüber. War gut. Deswegen darfst du dir jetzt zum Abschluss auch noch was wünschen.
Ich darf mir was wünschen? Ja, wunderbar. Ja klar, also wir reden ja über die Kunststoffbranche und was wünsche ich mir da? Ich glaube einfach den langen Atem haben, gemeinsam an einen Strang ziehen, weil ich glaube auch da, ich habe davor das Puzzlebeispiel gebracht, man hatte oft dieses gegenseitige Abbaubar versus Recycling, dann im Recycling selber wieder welches Recycling und nimmt der eine dem anderen was weg, also dieses, man verliert sich. Klar, jeder will natürlich einen Mehrwert schaffen in seinem Bereich, möchte da irgendwie überleben können, völlig d'accord, aber da noch mehr reinzugehen und sagen, hey, wir als Kunststoffbranche und mal wirklich, wir sind doch eine super coole Branche. Das Material Kunststoff mit all seinen Schwächen, die man angehen muss, mit all den Themen, die man diskutieren muss, unbedingt, da bin ich komplett dabei, aber Kunststoff ist doch ein so vielseitiges und man möge mir das Wort verzeihen, geiles Material mit einem wahnsinnigen Mehrwert. Da müssen wir einfach schaffen, dass wir als Kunststoffbranche nochmal, glaube ich, auch nach außen hin, nicht unter uns bloß das Ganze sagen, hey, Kunststoff super duper, sondern auch nach außen schaffen, dieses Bild zu gewährleisten. Hey, Kunststoff ist ein Megastoff, wir gehen die Challenges an gemeinsam und nicht innerlich sich so aufzureiben. Die Power, die man innerlich verliert, die sollten wir lieber nach außen treiben, um Kunststoff als Materialklasse nochmal ganz anders mit einem deutlich positiveren Bild in der Allgemeinheit auch darzustellen. Das wäre mein Wunsch, an einem Strang ziehen, dann ist Kunststoff einfach, ja, es ist doch klasse.
Ich würde sagen, Alex, Aufnahme, Ende. Schöner kann es nicht werden. Christoph, nee, definitiv ganz toller Ansatz, ganz toller Gedankengang da von deiner Seite. Und wie gesagt, wir kennen uns auch persönlich. Wir haben uns jetzt schon auf der einen oder anderen Messe getroffen. Und ich darf das so ganz offen auch sagen, deine Begeisterung, das ist kein Fake, das ist nicht gespielt und auch die Gedanken, die du dir machst, wir haben uns da schon öfter auch drüber unterhalten, neben all dem Spaß, den man auf einer Messe mal hat und auch macht, aber wie gesagt, man spricht da wirklich auch ernsthaft über solche Dinge und es ist dir wirklich ein Anliegen und Das weiß ich und deshalb, ich hoffe, dass viele unserer Hörerinnen und Hörer sich genau auch unter anderem aufgrund solcher Aussagen und aufgrund dieses Podcasts sich vielleicht doch den einen oder anderen Gedanken nochmal machen. Das Thema grüne Materialien, Biomaterialien, die vielleicht schon wieder in so einer ganz, ganz düsteren, das funktioniert eh nicht, Schublade verschwunden sind, diese Schublade nochmal aufziehen und sich denken, wow, ist doch ein ganz neuer Glanz drauf. Vielleicht sollten wir es nochmal bedenken, vielleicht mit einem Partner wie Biofiber. Und selbst, du hast es erwähnt, selbst wenn es am Ende nicht bei euch landet, sich einfach mal drüber auszutauschen, die Gedanken da mal ein bisschen fließen zu lassen, das hilft auf alle Fälle. Von dem her, vielen herzlichen Dank für die Einsichten, für deine Zeit. Und ja, für die aktiven Gedanken, den Einsatz für die Branche. Danke dir vielmals, Christoph.
Vielen Dank für die tolle Zusammenfassung. Danke, dass ich dabei sein durfte. Weiter so, mein Wunsch auch, zweiter Wunsch einfach hinterher, weiter so auch mit dem Podcast. Ich glaube, gerade diese Bandbreite zeigt auch, wie vielseitig Kunststoff ist, die ganze Kunststoffwelt ist. Und so ein Podcast, den man sich nebenbei schön bei der Zugfahrt und so weiter anhören kann, ist, glaube ich, ganz gut, um unterschwellig sich da immer wieder auf dem Neuesten zu halten, auch da irgendwie das Netzwerk spielen zu lassen. Also gerne auch da auf die nächsten 500 Folgen.
Danke dafür und dass du da warst, war eine super gute Folge.
Ja, Alex, und uns beiden, uns bleibt wie immer zum Schluss eigentlich nur noch eins.
Kunststoffwissern zur Selbstverteidigung.
Es bleibt Bio. Wir haben ja vorhin gefragt, alles Bio oder was? Und so lautet die Frage, mein lieber Alex, wusstest du, dass die ersten Kunststoffe Bio waren?
Dank der Recherche für den Podcast, ja, kann man so sagen. Zumindest waren sie biobasiert. Das Casein hatten wir schon öfter mal, die Sprache drauf. In der früheren Folge kam es detailliert. Und tatsächlich waren die frühen Kunststoffe eben aus tierischen, wie zum Beispiel genanntes Casein, oder auch aus pflanzlichen Rohstoffen. Weiteres Beispiel hierfür ist zum Beispiel das, und das Wort, Matthias, ist für dich.
Das habe ich leider fast befürchtet. Gutta-Percha?
Ich denke, oder Gutta-Percha, also ich packe es vielleicht in die Shownotes, dann können die Leute uns sagen, wie man es ausspricht.
Ja, ich würde darum bitten, in Lautschrift. Ich glaube, das wäre hier absolut angebracht. Und dieses eben genannte Material besteht aus dem eingetrockneten Milchsaft des übrigens gleichnamigen Baumes. Und es ist dem Kautschuk ähnlich und wurde einst für die Seekabelisolierungen verwendet. Es sind ja fast schon so abstruse, aber genauso interessante Produkte, wie unser Kollege Christoph Habel hier gerade eben angesprochen hat, in welche Art und in welche Branchen überall Kunststoffe reingehen. In diesem Sinne, Alex, ich glaube, heute haben wir noch mehr als sonst gelernt. Und ich gehe jetzt erstmal den Duden befragen, wie man das ominöse Material richtig ausspricht.
Aber auch wieder eine ganz spannende Anwendung, ne? Denkt man gar nicht drüber nach, aber die dicken Unterseekabel, die Welt auch heute noch vernetzen, da ist Baumsaft drumherum.
In diesem Sinne würde ich sagen, haben wir wieder was gelernt, tauchen wir ab. Tschüss, macht's gut, euer Matthias.
Und der Alex.
Wir hören uns.